Ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de.
Hell yeah! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pommesgabel, der Podcast von powermetal.de. Wir haben einen neuen Soundcheck, über den wir sprechen. Ich bin Pia und wir sind hier wieder in unserer mittlerweile Standard-Soundcheck-Crew. Hallo Marcel, du bist natürlich am Start heute.
Aber selbstverständlich, hallo Pia.
Und Frankie ist auch wieder zurück. Hallo Frankie.
Hallo ihr zwei, schön wieder da zu sein.
Wie war dein Urlaub?
Ja, laut, trocken, alles gut. Das Übliche heutzutage, Corona dazwischen, also mit allem, was man sich wünscht oder auch nicht wünscht. Schöne Festivalzeit mit dem Summer Breeze zum Beispiel und dazwischen eine Woche am Meer, also ja.
So wie es sein soll. Bevor wir gleich in den Soundcheck starten, wir haben von euch da draußen ein paar Kommentare bekommen, diesmal ein paar mehr. Und zwar haben wir ja in unserer Folge 100 gefragt, wann ihr unseren Podcast hört, also zu welcher Gelegenheit. Und da hat zum Beispiel Emmy geschrieben, ich höre den Podcast auf dem Weg zum Strand. Ich denke mal, das ist auf den Sommer bezogen. So inzwischen wird's ein bisschen kalt. Mel hat geschrieben, ich höre die Folgen im Wald, weshalb ich die herunterladbaren MP3s brauche. Man ist dort nicht überall online. Ja, genau. Wir stellen den Podcast auf powermetal.de auch zur Verfügung zum Download. Also wer wie Mel häufiger mal unterwegs ist irgendwo, wo man kein Internet hat, nutzt es gerne oder bei vielen Podcatchern kann man den Podcast, glaube ich, auch runterladen und dann eben unabhängig von einer Internetverbindung hören. Und Florian H. hat geschrieben, hallo zusammen, den Podcast höre ich beim Holzhacken und Rasenmähen, Gemüseernten, Schneeschaufeln, Eis entfernen. Ich würde mal sagen, im Prinzip überall. Vielen Dank für diese Einsendungen. Wir haben noch Kommentare zu anderen Themen bekommen. Nämlich hat Sebastian uns geschrieben, hallo zusammen. Eigentlich hat mir Gravedigger, Hell is My Purgatory nicht so gut gefallen, aber mir geht diese Plastikproduktion, die heute so häufig ist und jede Band gleich klingen lässt, mittlerweile so auf die Nerven, dass ich mir wahrscheinlich dieses Album holen werde. Alles klar, sag uns gerne mal, wie dir das Album dann so in Gänze gefallen hat, ob man sich da reinhören kann. Ja, Tobi und Marcel waren ja sehr unterschiedlicher Meinung, was die Qualität angeht. Und Fabian hat geschrieben, hi, Tobi hatte viel Interessantes zu sagen, Frankie aber normalerweise auch. Ihr habt ein Luxusproblem. Bis vielleicht auf einen, der aber wohl auch kein festes Power-Metal-Mitglied ist, sind alle klasse, die im Podcast bisher zu hören waren. Ja, vielen, vielen Dank an dieser Stelle dafür und vielleicht kriegen wir es mal hin, dass Marcel, Tobi und Frankie gemeinsam aufnehmen. Das haben wir für die letzte Folge schon mal überlegt, das hat zeitlich nicht so ganz hingehauen, aber ja, das wäre auch mal ein Träumchen, dann können die drei nämlich fachsimpeln und ich kann mich getrost zurücklehnen und hinterher die Folge bearbeiten. Und dann hat uns noch Sabine M. geschrieben zu unserer Gitarrenfolge. Wir haben ja in Part 2 über Boxen, Amps, Pedals und so weiter gesprochen. Hi, ich habe sofort euren Tipp umgesetzt und mich neben dem Front of House positioniert. Da war ein Typ, der jeden Ton der Gitarren auf einem Gerät mit sehr kleinen runden Knöpfen mitgespielt hat. So sah es jedenfalls aus. Der war ganz schön im Stress. Der Mischer war aber wohl der andere. Der hatte weniger zu tun und musste nur ab und zu mal an einen Schieber oder Knopf hantieren. Ihr seht, ich kapiere immer noch nichts. Haha. Das soll aber ausdrücklich keine Kritik am Podcast sein, denn durch euch weiß ich immerhin so einiges mehr als vorher. Sabine, vielen Dank dafür. Freut mich, dass du auch gelernt hast. Ich habe auch jede Menge gelernt in dieser Gitarrenfolge und ich werde Tobi bei Gelegenheit mal fragen, was denn dieser Typ da gemacht hat, der an den Knöpfen mitgespielt hat. Wir haben den September-Soundcheck. Ja, es ist schon Herbst. Es sind 23 Alben in diesem Soundcheck und die Höchstnote ist diesmal die 9. Die ist insgesamt, wenn ich richtig gezählt habe, 5-mal vergeben worden. 8 Redakteure waren dabei. Die haben als niedrigste Note dieses Mal, wenn ich richtig geschaut habe, die 5,0 genommen. Das ist für die niedrigste Note ziemlich hoch.
Das stimmt.
Jetzt kann man sich aber ausrechnen, dass die, die auf den Plätzen unten sind, die drei letzten, über die wir sprechen, dass sie dann generell nicht überzeugen konnten und die, die ganz weit oben sind, wahrscheinlich so generell ganz gut abgesandt haben. Das sieht hier auf den ersten Blick auch schon mal so aus. Es sind nicht ganz so viele berühmte Namen drin. Über wen wir nicht sprechen, kann ich schon mal spoilern, sind Klatsch, die waren aber dabei. Die könnte man kennen, Autopsy vielleicht auch.
Ja, ja.
Aber dann ist noch irgendwer dabei, wo ihr sagt, den muss man kennen.
Bloodbath.
Ja.
Ja,
Und die Dead Daisies ja auch eigentlich nicht zu vergessen.
Mhm. Okay. Aber ich freue mich sehr über den ersten Platz und ich glaube, Marcel freut sich auch sehr über den ersten Platz.
Ja, eine Band, über die wir nicht sprechen, wo Marcel und ich wohl beide etwas mit einem Tränen in den Augen sind, ist Tankard.
Oh, ja klar, ja. Natürlich, um Gottes Willen. Ja.
Da auf der 10, genau.
Ja. Aber ich glaube, Tankard kommt dann trotzdem bei uns sehr gut weg mit einer coolen Rezension. Ein Interview ist auch geplant, das habe ich mit dem Frank Torwart gemacht, mit dem Bassisten. Die Listening-Session war da. Insofern, ja klar, schade. Vollkommen unverdient irgendwo im Mittelfeld gelandet, diese wirklich sehr geile Scheibe.
Oh, ich habe mich verguckt übrigens. Tobi hat eine 9,5 für den Zweitplatzierten gezückt. Mhm. Ansonsten aber, Marcel, hast du 3x die 9 vergeben.
Ja, das ist richtig.
4x. Oh, ich kann nicht gucken heute. Vergesst, was ich gesagt habe. Guck lieber selber auf powermetal.de in den Soundcheck, welche Noten wie oft dabei waren. Ich habe nicht so viel Zeit gehabt, gründlich zu zählen gerade.
Interessant ist ja die Durchschnittsnote. Das ist vom ersten bis zum letzten, habe ich gesehen, sind es nicht mal 2 Punkte. Mhm. Das heißt also, in diesem Monat ist alles sehr komprimiert und das ist einfach sehr, sehr knapp und sehr, sehr spannend dadurch auch.
Definitiv. Jedes halbe Pünktchen hier kann da schon ordentlich was ausmachen. Wir fangen aber an mit der 5. Es gab diesmal keine geteilten Plätze von der 1 bis 5 und der, was ist es hier, 22, doch hier 23 ist 2x. Die teilen sich den letzten Platz. Und wir fangen an mit Trauma, spricht man sie, glaube ich, aus auf Englisch, Trauma auf Deutsch, mit dem Album Awakening, das am 9. September rausgekommen ist. Es ist das 4. Album der Band. Der Vorgänger As the World Dies kam 2018 raus. Und Trauma gibt es schon ziemlich lange, nämlich seit 1981, also länger als Marcel und mich. Und die Band kommt aus den USA. Sie spielen Power Metal, Speed Metal. Was spannend ist an der Band, das ist die Band, bei der ein gewisser Cliff Burton mal gespielt hat, bevor er nämlich zu Badaboom Metallica gegangen ist. Von daher, da ist noch so, es schwingt noch so ein bisschen Fame mit, wobei sie mit Cliff Burton kein Album veröffentlicht haben. Mhm. Und die Band hat dann auch eine Pause gemacht von 1985 bis 2013 nämlich. Auf dem neuen Album Awakening sind jetzt 11 Tracks drauf. Es sind insgesamt 45 Minuten. Und ich finde das Artwork sehr interessant. Das ist so komplett in Blau gehalten und ja, kann man sich mal geben. Kann man sich gut mal angucken. Frankie hat 7,5 Punkte vergeben und Marcel, bei dir sind es 8 gewesen. Fangen doch mal an.
Ja, man kennt Trauma ja, wie gesagt, durch Cliff Burton. Andererseits allerdings auch durch Donny Hillier, der am 28. September, also einen Tag nach dem 34. Todestag ihres ehemaligen Bassisten, vor 2 Jahren verstorben ist. Und er hat auch noch das, wie ich finde, sehr, sehr grandiose As the World Dies eingesungen. Und die Jungs haben jetzt mit dem ehemaligen Vicious Rumors Frontier Brian Allen und dem einzigen Testament-Bassisten Greg Christian, denke ich mal, auch sehr coole Members mit dabei, die dem Ganzen nochmal so einen extra gewaltigen Sound geben. Und Awakening steht für mich auf einer Position mit As the World Dies, was ich sehr interessant finde, trotz des Sängerwechsels. Und ein ums andere Mal kommen halt auch diese Razorblade Killers und Electric Punishment Vibes auf, also die Alben, die Brian Allen mit Vicious Rumors eingesungen hat. Und ja, das ist halt einfach ein zeitloses Album, Awakening, aufgrund dieser zeitlosen Produktion, auch aufgrund dieses Spirits. Man hat immer noch diesen Bay Area Charme und man hat generell auch viele melodische Momente, die ich toll finde. Da schreckt der Thrash Metal der Jungs auch nicht von ab. Death of an Angel ist ein ganz toller Song, aber auch dieses Straight to Meat oder The Red River. Man hat auch sehr viele Flotsam and Jetsam Vibes, die ich auch ganz toll finde. Und wenn man jetzt einfach mal so nach links und rechts guckt, sieht man auf der einen Seite zwar so ein bisschen die Bay Area mit Exodus, Death Angel, Testament etc. pp. Auf der anderen Seite aber auch diesen typischen US-amerikanischen Power Metal wie von Metal Church, Vicious Rumors und Konsorten, was ich sehr interessant finde, dass die Jungs von Trauma es geschafft haben, diese beiden Komponenten in sich zu vereinen, sehr authentisch und trotzdem immer noch diesen 80er-Jahre-Vibe mit ins neue Jahrtausend, also mit ins Jahr 2022 zu packen. Und trotz dieser Hylia-Tragödie ist der Band wirklich ein sehr gutes Album gelungen, das eben As the World Dies nichts nachsteht. Und hinzu kommt, wie gesagt, auch ein sehr, sehr cooles Artwork, was du schon genannt hast. Und dieser Geist der ehemaligen Bay Area Schule. Also mir gefällt es unheimlich gut und wächst auch wirklich von Mal zu Mal.
Was meinst du dazu, Frankie?
Marcel und ich sind da nicht nur punktetechnisch, auch so vom Ganzen her wohl ziemlich einer Meinung, dass die Geschichte mit dem Bassisten, da habt ihr mir jetzt den Cliffhanger weggenommen.
Cliffhanger!
Der war gut. Aber die ganze Besetzung dieses Albums, dieser Band ist natürlich Zungenschnalzer nach dem anderen. Ich kann dem halt nur zustimmen. Und wenn man dieses Album hört oder vor allen Dingen auch den Opener Walk Away schon hört, dann weiß man, diese Band kann nur aus San Francisco kommen. Es klingt so schön nach Exodus und Death Angel. Und ein insgesamt sehr, sehr cooles Album mit richtig feinen Nackenbrechern. Und wie Marcel schon gesagt hat, es ist vielseitig. Es ist nicht immer nur einfach drauf losgeknüppelt, sondern halt auch unheimlich viele Schwankungen drin. Die Band ist ja jetzt irgendwie hier in Deutschland gelandet. Über Pure Steel sind sie jetzt mit dem neuen Album bei Massacre Records. Also hierzulande glaubt man an das Trauma. Und ein Song, den ich persönlich sehr gut finde auf diesem Album, ist The River Red. Das ist ein sehr kurzweiliger Track mit einigen Tempowechseln drin und vor allem mit einem modernen, melodischen Refrain. Jetzt haben nicht alle Songs das Zeug für eine Dauerrotation, aber insgesamt ein richtig feines Stück Thrash Metal.
Ganz kurz dazu, man sieht ja auch, wie fließend diese Grenzen zwischen Thrash Metal, Speed Metal und Power Metal sind, speziell in der US-amerikanischen Szene. Also hierzulande sieht man ja relativ deutlich so den Unterschied zwischen Power Metal, wie beispielsweise Halloween, und Thrash Metal wie Sodom und Creator und Tankard. Das ist in Amerika sehr, sehr fließender und sehr viel gemischter. Stichwort Metal Church, die grenzen ja auch so ein bisschen an den Thrash Metal, wenn man sich so die ersten Alben anhört. Oder jetzt natürlich dann auch Trauma. Also worunter sie jetzt letztendlich zu zählen sind, wäre zwar unsere Aufgabe, aber es ist sehr, sehr schwer zu lösen.
Das stimmt.
Ich mache es euch ein bisschen einfacher mit der nächsten Band, mit Platz 4. Und ich kann euch schon mal sagen, irgendwie, wir hängen in den 80ern. In einem sehr, sehr schönen Jahrzehnt hängen wir in diesem Soundcheck rum.
Oh ja.
Wir sprechen jetzt über Spiritus Mortis und dem Album The Great Seal. Ich schätze mal, dass damit Siegel gemeint ist und kein Seehund.
Oder den Sänger. Ein großartiges Seal.
Das kann natürlich auch sein. Das Album hat am 16.09. Veröffentlichungsdatum und die Band kommt aus Finnland, 1987 gegründet, und sie spielen Doom Metal. Und man sagt sich, dass es die erste finnische Doom Metal Band wäre. Ihr könnt jetzt mal in euren Gehirnen kramen, auch gerne die uns da draußen gerade zuhören und uns sagen, wenn das nicht der Fall ist und uns eine ältere finnische Doom-Metal-Band nennen. Wie gesagt, 1987 gilt es zu unterbieten. Und The Great Seal ist das fünfte Album. Der Vorgänger The Year Is One kam 2016 raus, also sind ein paar Jährchen ins Land gegangen seitdem. 8 Titel sind drauf und damit kommt das Album auf 45 Minuten. Das heißt, für so ein Doom-Metal-Album sind die Songs tatsächlich einigermaßen kurz, würde ich sagen.
Gott sei Dank.
Marcel, du hast trotzdem 7,5 Punkte vergeben und Frankie, du hast zur 6,5 gezückt, was, wir wissen natürlich, keine schlechte Note ist. Was sagst du zum Album, Frankie?
Ja, definitiv. Ich finde es auch gar nicht wirklich schlecht. Ich hatte so ein bisschen meine Probleme und ich schwanke so ein bisschen, weil es irgendwo zwischen superklasse und ja, ziemlich langweilig klingt immer so ein bisschen abwertend. Aber vor allem die erste Halbzeit oder die erste Hälfte, die A-Seite des Albums, finde ich tatsächlich nicht so gut. In diesem Falle hat mir tatsächlich die B-Seite, also wenn man die LP umdreht, die zweite Seite, tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Und irgendwo ist diese 6,5 Punkte dann ein Mittelwert. Finnische Doom-Metal-Bands, eigentlich ist es ja das Land, was für Doom-Metal prädestiniert sein sollte. Und ich habe mal recherchiert, die haben sich unter dem Namen Rigor Mortis gegründet, mussten dann aber den Namen ändern, weil es ja in den USA diese schon berühmte Band gab und daher sind sie einem Stress aus dem Weg gegangen. Das letzte Album von 2016 und insgesamt ist mir diese Band jetzt überhaupt das erste Mal über den Weg gelaufen und ich denke mal, dabei wird es auch bleiben. Das alles ist nicht schlecht, aber so richtig überzeugen kann mich Spiritus Mortis nicht. Zu sehr erinnert mich die Band dann doch an Szenegrößen wie Solitude Eternus oder auch Candlemass. Und gerade beim Songaufbau und auch vom Gesangsstil her. Und gerade beim Gesangsstil muss ich sagen, da variiert die Stimme allerdings. Zwischendurch hatte ich das Gefühl, ich höre das wäre ein verkapptes Album von Virgin Steel. Und plötzlich bei, wie heißt der Song, Death's Charioteer, da hatte ich das Gefühl, Michael Seifert springt aus den Boxen. Der Song klingt nach einer Rebellion-Aufnahme vom King Lear-Album. Also ein bisschen Vielseitigkeit ist drin, aber dennoch irgendwo ist auch viel zusammengeschraubt aus anderen Bands, aus szeneähnlichen Bands und insofern, wie ich schon sagte, die zweite Seite gefällt mir besser, zweite Hälfte, vor allem das treibende und an Dio erinnernde Feast of the Lord, das ist ganz stark gemacht. Nicht auszudenken, wenn jetzt das ganze Album diese Klasse hätte von diesem einen Song.
Für Raff hat es diese Klasse, der hat tatsächlich 9 Punkte vergeben. Marcel, du hast die 7,5 gezückt. Ja,
für den großartigen Seal. also ich fand das Vorgängeralbum, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen, aber das fand ich unheimlich großartig. Das war ja auch Soundcheck-Sieger im November 2016, also ist schon ein bisschen her, seitdem Spiritus Mortis wieder da sind oder da waren. Und damals, warum ich dieses Album so unfassbar toll fand, war aufgrund der Vocals von Sammy. Sammy war nämlich der ehemalige Reverend Bizarre-Sänger, eine Band, die ich unheimlich geschätzt habe. Ich denke, da kommt auch im Laufe des Oktobers mal eine kleine, etwas größere Besprechung von mir zu Reverend Bizarre. Aber er hat halt auf dem 2016er Spiritus Mortis Album den Song zu diesen letzten Schliff verleiht. Und jetzt gibt's halt mit Kimmo Peremäki einen Sänger, der ein bisschen höher singt. Und daher wirkt der Doom-Metal, der Film, vielleicht noch ein bisschen epischer und traditioneller. Und ja, Candlemass höre ich da auch raus, genauso wie Frankie, aber auch so ein bisschen Sorcerer, klar Sorcerer, Pentagram, Trouble. Und im Grunde genommen toppt dieses Album, obwohl es der großartige Stil ist, toppt es eben den Vorgänger nicht. Aber man merkt es vielleicht auch momentan, werden Temperaturen müh niedriger. Das Blattwerk verfärbt sich und es wird ein bisschen herbstlicher. Und dazu passen einfach Songs wie Feast of the Lord, der Martyrodon Operation Rocker mit diesem klassischen Metal-Gesang oder auch der Opener Popotan sehr, sehr gut. Kimmo bringt auch den Songs die entsprechenden Emotionen. Und man hat auch ein sehr, sehr cooles Epic-Doom-Kopfkino. Und ich mag auch die Stories, die dahinter verborgen sind. Also man hat ja auch diesen rituellen Massenmord, Martyrertod oder auch die Hexenverbrennung, ich glaube, beim letzten Song. Und wenn man so alle Punkte zusammenpackt, ist das eigentlich ein sehr kompaktes Album. Aber im Gegensatz zu dem letzten Album, man muss halt einfach sagen, das letzte Album war von vorn bis hinten einfach nur absolut großartig. Und da kommt eben im direkten Vergleich The Great Seal einfach nicht heran. Darum in Anführungszeichen nur 7,5 Punkte, obwohl die Finnen nicht viel falsch gemacht haben und auch wirklich einen guten Nachfolger präsentiert haben. Aber da kommt halt so dieses Reverend Bizarre Fanherz nochmal so ein bisschen hoch.
Oder es ist die falsche Jahreszeit.
Also hier ist es gerade mega bewölkt. Also ich glaube, wenn ich The Great Seal nochmal anmache, dann gibt's nochmal einen halben Punkt für die Atmosphäre.
Alles klar. Aber die Punkte sind vergeben, sonst wäre es vielleicht der dritte Platz geworden. Den belegen allerdings Tallas mit dem Album. Und jetzt hier, die 80er knallen voll rein.
Ja!
1985, 1985, das am 23. September rauskommt. Und ganz, ganz offensichtlich hat dieses Album auch einen Bezug zu Zurück in die Zukunft. Oder zumindest nehmen sie sich da das Auto zumindest her, den
DeLorean.
Den DeLorean, den Klassiker schlechthin, ja.
Genau, und dieses Auto sieht man auf dem Cover auch mit 1985 auf dem Nummernschild. Es ist überwachsen mit Moos und da sitzt ein Waschbär drauf auf dem Dach. Was ist das jetzt für eine Band? Tallas kommen aus den USA, sie spielen Hardrock und sie haben sich 1974 gegründet, allerdings dann 1985 aufgelöst. Das Album 1985 ist jetzt eben ja das neue Lebenszeichen und spannend fand ich, dass bis auf den Track Black and Blue alle Songs, die da drauf sind, schon 1985 geschrieben wurden. Alle 10 Tracks, also insgesamt sind es dann 11. Es ist das insgesamt 4. Album, das Tallas veröffentlichen. High Speed on Ice von 1983 war das letzte. Ich glaube aber, es gab dazwischen nochmal eine EP, die dann 1998 rauskam. Das finde ich aber etwas seltsam. Also ich habe es gefunden auf einer Website und wenn sie sich 85 aufgelöst haben, 98 ein neuer Song mit 2 Live-Tracks, fand ich etwas seltsam. Aber mag so sein, vielleicht wisst ihr es besser, vielleicht weiß es da draußen jemand besser. Frankie hat 7 Punkte verteilt, Marcel hat hier zur 9 gegriffen.
Ja, es ist ein sehr sympathisches Album und für mich auch eine faustdicke Überraschung, mit der ich so im Vorfeld nicht gerechnet habe. Warum jetzt da ein Waschbär sitzt auf dem DeLorean, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das so ein ähnliches Maskottchen wie bei Riot und Riot 5 eben dieser Seehund. Man weiß es nicht. Aber
der Seal.
Ja, der Seal, da sind wir wieder. Aber man hat diesen DeLorean, allein diese Story ist total cool. Man hat den DeLorean und mit diesem DeLorean sind die Jungs quasi wieder zurück ins Jahr 1985 gereist. Oder man hat den dann ausgepackt, darum dieser Moos auf dem Auto, also ganz, ganz toll. Und wenn man, wie gesagt, mit dem Artwork und schon dem Albumtitel meinem absoluten Lieblingsfilm Tribut zollt, dann gönnt man der Platte auch den ein oder anderen Anlauf mehr. Ich finde das, was Tallas machen, das macht einfach unheimlich viel Spaß. Man hat diesen knackigen, klassischen Heavy Metal, Hard Rock und diesen Vibe der 80er Jahre und den halt einfach vom ersten bis zum letzten Tropfen auszuschlabbern, das macht unfassbar Spaß. Ich kannte die Band vorher überhaupt nicht und bekam auch die Infos, dass sie sich Mitte der 70er Jahre gegründet haben, auch erst im Nachgang, aber umso erstaunlicher, wenn man dann einfach sieht, wenn man dann meint, man wäre akustisch wirklich in dieser Zeit zurückgereist. Eine ganz großartige Gitarrenarbeit, die Refrains zum Niederknien, die Soli sind eine Wucht und ja, die alte Schule, die steht Kopf. Und auf dem Album ist auch noch Phil Narrod zu hören. Das ist ein sehr guter und authentischer Sänger. Der ist aber leider letztes Jahr an Zungenkrebs verstorben. Und das Album wurde vor seinem Tod Gott sei Dank nochmal fertiggestellt. Und auch diese Songbesonderheit, die du vorhin genannt hast, ist auch so, glaube ich, noch nie vorgekommen, dass quasi fast alle Songs eigentlich für die 80er vorgesehen waren, aber genauso klingen sie eben. Dazu eben mit einer fetten und zeitlosen Produktion. Crystal Clear, Do You Feel Any Better? Come When You Call, Close to the Killer, generell das Album All Killer No Filler, das ist vom ersten bis zum letzten Track eine sehr, sehr geile, zeitlose Platte und speziell, wenn man die Band wie bei Inner Mountain Flame oder I'll Take the Night ein bisschen schneller hört, wenn die so ein bisschen am Tempo anziehen, dann steht das denen unheimlich gut. Gibt zum Ende hin leider ein paar wenige Momente wie diese, aber trotzdem macht das Album auch im mittleren Tempo und mit einem sehr, sehr coolen Bass-Sound extrem viel Spaß. Sound, Songs, Artwork, so der Kreis, der schließt sich. Und ehrlicherweise hatte ich, als ich das Artwork und so die Songs gehört habe, wieder furchtbar Bock, die Trilogie zu gucken. Wie ging's denn dir, Frankie?
Ja, die Trilogie habe ich tatsächlich auf Blu-ray mal bekommen, zum Geburtstag endlich. War ein schönes Geschenk, weil ich liebe diese Filme total. Und 1985, ja, da war ich 20, da hat man noch eventuell noch andere Erinnerungen mit diesem Kinobesuch. Und insofern habe ich mich natürlich über dieses Cover auch schräg gelacht, fand ich gut. Waschbären, naja, über die lachen wir hier nicht so. Das ist hier eigentlich eine Landplage, die Viecher. Ich mag hier eigentlich keiner. Vielleicht ist das auch ein Synonym. Ich denke, die sind auch nicht überall gern gesehene Gäste. Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein Haustier. Ja, also das Cover, der Bezug zurück in die Zukunft, das ist natürlich eine sehr, sehr feine Geschichte und es trifft natürlich auch alles zu, was mit diesem Album zu tun hat. Und es ist natürlich logisch, dass man das Album 85 nennt. Bassist dieser Band ist natürlich kein anderer als Billy Sheehan, der nach Auflösung dieser Band dann eigentlich erst richtig Karriere gemacht hat, mit zum Beispiel mit David Lee Roth oder später natürlich auch Weltkarriere mit Mr. Big und vielen, vielen anderen Projekten. Und das habe ich übrigens als erstes erkannt, den Bass von Billy Sheehan, der ist unverkennbar und der trägt natürlich auch dazu bei, dass solche Songs unheimlich geil funktionieren. Ich mag das Album, es trieft vor schönen Klassikern, absolut. Und die kommen in diesem neuen Gewand auch sehr, sehr gut rüber, zum großen Teil. Es gibt auf dem Album auch ein paar drögere Songs. Daher ist es insgesamt für mich ein gutes, aber kein absolut hochklassiges Album. I'll Take the Night ist einer meiner absoluten Favoriten, weil, wie du schon gesagt hast, da geht's ein bisschen zur Sache und es ist ein bisschen fluffiger, ein bisschen flotter. Und das Close to the Killer, das groovt unheimlich und das geht so ein bisschen tiefer und der Song macht auch richtig Spaß. Also insofern 7 Punkte, absolut gerechtfertigt und ich glaube, das Album werde ich mir in ruhigen Momenten tatsächlich öfter mal gönnen und vielleicht entdecke ich dann doch noch die ein oder andere Perle, die ich bisher überhört habe.
Kommen wir zum Zweitplatzierten. Das ist eine Band, deren Namen kennt man für gewöhnlich. Das sind Behemoth mit dem Album Opus Contra Naturam, das am 16.09. rauskam. Die Band gibt es seit 1991. Wir verlassen hier also die 80er, aber nur ganz kurz. Der Kopf der Band ist Nergal. Das ist wahrscheinlich auch vielen ein Begriff. Die Band kommt aus Polen und spielt Black Metal. Es ist das insgesamt 11. Album von Behemoth und das Vorgängeralbum kam 2018 raus, trägt den Titel I Loved You at Your Darkest. Zwischendurch 2020 gab es nochmal mit The Forest eine EP dazu und jetzt bringen Behemoth 10 neue Tracks raus für ihre Fans, 45 Minuten. Und das Cover-Artwork finde ich nicht unbedingt schön, aber spannend. Es zeigt nämlich 4 Kreuze mit einem Jesus, der eben an diesem Kreuz hängt. Und die sind so angeordnet, dass es eben ein umgedrehtes Kreuz ist. Und noch dazu schlängelt sich eine schwarze Schlange auf den oberen Jesus zu. Frankie, du hast 7 Punkte gegeben und Marcel, bei dir sind es 8 gewesen. Fang noch mal an, Marcel.
Gerne.
Black Metal aus Polen.
Black Metal aus Polen. Ja, passt. Man hat generell jetzt in diesem Soundcheck Alben, bei denen das Artwork eine ganz große Rolle spielt. Genauso wie bei unserem Soundcheck-Sieger. Da komme ich gleich noch drauf zu. Das Artwork auf Opus Contra Naturam ist unheimlich böse, vieldeutend, aber auch sehr geschmackvoll und auf das Nötigste begrenzt. Also da hat man sich wirklich mal Gedanken gemacht. Man hat auf diesem Behemoth-Album eine unheimlich finstere und alles mit schwarzem Teer überdeckende Grundstimmung und auch die Atmosphäre ist fantastisch und wird vom ersten bis zum letzten Ton sehr authentisch auch zum Hörer gebracht. Es gibt jetzt nicht nur Black Metal, sondern auch diese ganz atmosphärisch, aber auch teilweise melodische Mixtur aus Black Metal und Death Metal. Man hört halt, dass die Protagonisten Nergal, Inferno und Orion sehr viel Wut und Schmerz im Bauch hatten. Und trotzdem gibt es beispielsweise mit Death is Sun so diesen Überhit, der nicht einfach kopflos nach vorne prescht, sondern sich aufgrund dieser tollen Melodie im Ohr festsetzen kann. Und generell wird das Album sehr durchdacht. Also Gift und Galle werden nicht mehr so ganz so häufig wie auf Frühwerken von Behemoth versprüht, sondern dafür sehr punktuell und gezielt eingesetzt. Und das merkt man beispielsweise bei diesem sehr, sehr punkigen Off to War. Und direkt mit dem Opener Postgod Nirvana gelangt eben der Hörer in diese finstere, unanheilvolle Welt, nach der er erst nach 43 Minuten entfliehen kann. Vorher gibt es keine Fluchtmöglichkeit. Man ist diesem Album quasi schutzlos ausgeliefert. Und in dieser Zeit sorgen auch Malaria, Vulgata, Neo Spartacus oder auch Thy Becoming Eternal für ein sehr, sehr urböses Behemoth-Fegefeuer nach Mars. Also ich finde das Album ganz toll. Es ist melodisch tödlich, es ist wirklich bitterböse, aber es halten sich Epik und Finsternis sehr cool in der Waage und das gefällt mir. Also auch ein Album mit sehr viel Wachstumspotenzial, was vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt noch den ein oder anderen klitzekleinen Punkt eventuell noch weiter verdient hätte. Zum jetzigen Zeitpunkt finde ich 8 Punkte aber sehr gut vertretbar.
Mhm. Frankie, bei dir ist es nur einer weniger gewesen.
Wir haben ja jetzt auch wieder ähnlich wie bei Trauma so diese stilistische Einordnung, die nicht ganz leicht fällt. Also diese Mischung aus Death Metal und Black Metal ist ja im Prinzip schon sehr faszinierend. Und wenn es überhaupt eine Band gibt, die man stilistisch nicht in die Kategorie klingt wie ... einsortieren kann, dann ist es eigentlich Behemoth, weil es gibt keine andere Band, die so ansatzweise diesen Stil hat. Und das ziehen sie eigentlich sehr gut durch. Den Track Off to War, den habe ich schon live sehen und hören können auf dem Download-Festival, wo sie im Juni gespielt haben. Und ohnehin ist Behemoth eine absolut wahnsinnig tolle Liveband. Und wenn die irgendwo auf dem Festival spielen, schaue ich sie mir an, weil die Show ist einfach opulent. Es ist einfach, ja, auch finster, böse, aber es ist brachial. Egal auf welchem Festival oder auf welcher Bühne, zu welcher Gelegenheit sie spielen, das ist schon ganz großes Kino, was die Band abliefert. Und auf Platte konnten sie mich leider nie so wirklich überzeugen. Ausnahme vielleicht das 2009er Album Evangelion. Das habe ich ziemlich abgefeiert, aber seitdem sind sie dann nie wieder rangekommen. Und mit diesem Album hat man erneut das Gefühl, der Teufel hat das Album selbst produziert. Das deckt sich mit dem, was Marcel sagt. Man kommt irgendwo in diese Düsternis rein und man wird so reingezogen. Und es ist tatsächlich die Stärke dieses Albums, dass es sehr mystisch wirkt und auch sehr ausgewogen zwischen heftigen Parts und auch etwas ruhigeren Parts. Also Behemoth steigert sich hier nicht in wütende Raserei, sondern lässt den Hörer genug Luft, um sich bequem in der Düsternis einzurichten, bevor der Weg dahin, daraus wieder verschlossen wird. Mal geht es gemächlicher zu und im nächsten Moment schwingt der Meister wieder die Keule. Ja, ein zwar in sich gut durchstrukturiertes Album, auf dem keine Hits wie Zuckerwatte angepriesen werden. Das kennt man von Behemoth auch nicht. So, aber es ist eben halt auch ein Album, wo hin und wieder die Luft so ein bisschen rausgeht. Und insofern denke ich mal mit 7 Punkte. Es ist ein gutes Album, aber auch keins, was mich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten fesseln wird.
Ganz kurzer Fun-Fact dazu. In dem Moment, wo wir über Behemoth geredet haben, kam eine E-Mail vom Label von Behemoth, also Nuclear Blast, dass die Jungs übermorgen, also wahrscheinlich nachdem diese Folge veröffentlicht wurden, am 15. September um 18 Uhr ein Streaming-Konzert veröffentlichen.
Okay, zum neuen Album oder was?
Zum neuen Album Opus Contra Kultara heißt das, also Kultara, also heißt dieses Event. Und das ist jetzt gerade ein sehr, sehr schöner Zufall, dass es quasi angekündigt wurde.
Das stimmt. Was ich auch sehr schön finde, und wir gehen jetzt wieder in die 80er, und es ist eine Band, die eine sehr besondere Bedeutung für Marcel und mich hat.
Ja. Hilbert Tankard.
Wir sprechen über Stratovarius und deren Album Survive, das am 23. September rauskommt. Und Stratovarius sind 1985 gegründet worden, kommen aus Finnland, sind natürlich immer mal wieder Bandmitglieder auch aus anderen Ländern in der Band gewesen. Aktuell weiß ich das gar nicht so genau. Sie spielen, ich sage jetzt einfach mal Melodic Power Metal, das passt dann schon so im Großen und Ganzen. Und keines der jetzigen Mitglieder ist bei der Gründung 1985 dabei gewesen. Und ich werfe jetzt einfach mal in den Raum, dass Stratovarius die Destiny's Child des Metal sind. Also, dass diese Band nie aufhören wird zu existieren. Und sie einfach so lange den Member austauschen. ja, dass es eben immer weitergeht. Ich würde mich auf jeden Fall darüber sehr freuen. Es sind 11 Titel auf Survive drauf. Es geht so roundabout eine Stunde. Und das liegt vor allem an dem Rausschmeißer, an Voice of Thunder, der gut 11 Minuten lang ist. Und ja, der Vorgänger Eternal kam 2015 raus. Insgesamt ist Survive das 17. Album von Stratovarius. Frankie hat 8,5 Punkte vergeben. Marcel, hier bei dir ist es wieder eine 9 gewesen. Frankie, wie stehst du zu Stratovarius?
Also ich gelte nicht wirklich als Fan des finnischen Power Metals. Aber ähnlich wie mit Sonata Arctica geht's mir jetzt auch mit Stratovarius. Sicher haben mich die Jungs mal mit ein oder anderem Song überraschen können, wie zum Beispiel Hunting High and Low war ein super Song. Im Großen und Ganzen aber ist diese Band auch von mir abgetropft. Und doch, die ersten Takte von Survive, von dem Opener, von dem Titelsong, die haben mich total gepackt. Weil ich habe, hier gibt's keine Power-Metal-Handelsware, sondern das ist ein modern komponierter und produzierter, zeitloser Heavy-Metal-Song, den ich eigentlich so nicht erwartet hätte. Und der hat erstmal ein Ausrufezeichen gesetzt. So, und um einfach mal den Titel Survive aufzugreifen. Überleben heißt ja, sich auch zu entwickeln und sich hin und wieder auch mal der Natur anzupassen. Und das hat Stratovarius getan. Deswegen für mich fürs ganze Album 8,5 Punkte. Durch die berühmte Bank bekommt man auf der Platte eigentlich nur starke Songs geliefert. Und ganz besonders angeturnt, wie man so sagt, hat mich doch der letzte Track Voice of Thunder. Pia, du hast es gesagt, der ist über 11 Minuten lang. Wir haben hier über 11 Minuten mit allem, was uns allen an dieser lauten Musik so gefällt, inklusive tonnenschwerer Epik. Also, das Album Survive ist für mich irgendwie wie so ein neumodisches Grünkohlgericht. Eigentlich mag man sowas ja nicht, aber wenn der erste Bissen drin bleibt und es alles wieder erwarten schmeckt, dann ist ja alles gut.
So, die letzten Alben, also Eternal ist ja auch Ewigkeit, ne? Und ja, davor haben sich Stratovarius mit Infinite, Unendlichkeit, Endlosigkeit. Also, ne, meine These wird hier wieder bestätigt. Survive, ewiges Überleben, Eternal, Until Infinity, Marcel, 9 Punkte, auf geht's.
Ich mag Grünkohl. Ich weiß nicht, was ihr alle gegen Grünkohl habt, ganz ehrlich, das ist mega geil.
Ne? Also,
ihr habt ganz, also ich liebe Grünkohl genauso wie Stratovarius, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war vor der Veröffentlichung dieses Albums war ich sehr skeptisch. Kurz zu meinem Background, also wenn ich von Stratovarius spreche, dann kommen einfach wunderschöne Erinnerungen hoch, weil wir hier von einer meiner absoluten Lieblingsbände meiner Jugend sprechen. Diese Elements-Alben, die ich glaube 2003 herauskamen, die waren absolut großartig. Ich sah die Band mit Hammerfall auf zum gleichbetitelten Album zum ersten Mal, damals live. Und ich habe halt einfach danach die Finnen sehr, sehr gerne verfolgt und auch alle alten Alben geholt. Und nichts kam aber trotzdem an diese Zeit zwischen Episode, also wo das Bandlogo noch Zacken hatte, und dem eher zwiespältig aufgenommenen Stratovarius, dem gleich betitelten Album, heran. Das waren halt einfach nur sensationelle, gute Alben, und das war halt, glaube ich, auch eine der größten Power-Metal-Bands in dieser Zeit, in dieser Hochphase des Power-Metals.
Mhm.
Man muss aber, das ist auch schon fast 20 Jahre her, ne? Und so in der Nachbetrachtung gingen Nemesis oder auch Eternal leider ein bisschen an mir vorbei. Und nun 7 Jahre nach dem letzten Album stellt sich halt für mich die Frage, okay, wo steht Stratovarius? Wo steht eine meiner einstigen Lieblingsbands? Und allein schon dieses Artwork zeigt, dass das Album für Stratovarius-Verhältnisse sehr düster geworden ist, was der Band aber unheimlich gut zu Gesicht steht. Die Band zeigt sich nachdenklich und auch besorgt, ob des derzeitigen Zustands der Menschheit, auch im Hinblick auf die Natur, wodurch auch zumindest optisch starke Tendenzen zum Lysium-Artwork bestehen. Also generell wird ja thematisiert in Katastrophen, wie man mit Mutter Erde umgeht, man Missstände und so weiter und so fort. Aber im direkten Vergleich zum 2011er-Album legt Survive noch ein bisschen stärker die Wunde in diese, oder den Finger in diese betrübte Wunde. Und gemeinsam mit Titeln wie Broken, We Are Not Alone, World on Fire oder Before the Fall, das spricht halt einfach absolute Bände. Also ein optisch in künstlerischer Hinsicht sehr, sehr interessantes Album, eine sehr geschmackvolle Ausrichtung und auch mit warnendem Appell, die Zukunft der Menschheit nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Musikalisch gab es natürlich auch wieder Umstrukturierungen und künstlerische Evolutionen von Album zu Album, aber die Band, die stand nicht still. Und das habe ich anfangs nicht gedacht. Also ich dachte wirklich, ja, neues Stratovarius-Album, das ist nicht mehr deine Musik. Die letzten 4 Alben, die gingen irgendwie nicht komplett an mir vorbei, aber die Hochzeiten, die sind halt einfach für dich vorbei, zumal sich ja auch der Musikgeschmack ändert. Und jetzt haben wir halt mit Survive so dieses Album, was mit keinem anderen Stratovarius-Album Mylos zu vergleichen ist, weil es seine eigene Kreise zieht und Songs beinhaltet, die eben nicht eben locker flockig wie dieses Hunting High and Low oder Eagle Heart oder so ins Ohr gehen, deren Melodien man freudig unter der Dusche mitträllert. Ja, das habe ich gemacht.
Und wie hat das nicht?
Ja, eben. Und bei Eagle Heart geht mir halt immer noch aufgrund dieses Refrains die innere Sonne auf. Aber man hat halt immer noch Stratovarius, man hat Tim Kotipelto, man hat diese unvergleichbare Stimme, man hat Jens sehr prägnantes Keyboard und man hat mit Matthias einen Gitarristen, der angenehm harte Gitarren spielen kann und sich dann halt mit Jens die Spielbälle hin und her spielt. Und man hat, ich starte heute unfassbar viele Sätze mit man hat, also dieses Album ist bespickt mit feinstem, wirklich offensiven Power-Metal mit sehr geschmackvollen Chören und schon früh fällt auf, dass eben die Instrumente sehr zielgerichtet aufeinander abgerichtet sind. Die Songs, die stecken vor unheimlich viel Potenzial. Ich glaube, es gab kein Album, das in diesem Soundcheck so häufig bei mir lief wie Survive. Und die Band, die klingt so on point und so mit, trotz dieses Titels, mit sich und der Welt im Reinen. Allein dieses Titelstück, sehr bandtypisch, Firefly mit dieser sehr eindringlichen Rhythmik, mit einer wunderbaren Melodie, Frozen in Time oder Glory Days, die etablieren sich mit der Zeit als absolute Gassenhauer. Also man kann dieser finnischen Power-Metal-Band, die seit fast 40 Jahren existiert, kann man einfach eine unheimlich hohe Qualität zusprechen. Abgerundet wird dieses Bollwerk durch Voice of Thunder, was ihr vorhin schon genannt habt, dieser monumentalen 11-Minuten-Nummer, die sich selbst dramatisch und die Nachhaltigkeit von Survive einfach emporhebt. Und ich wollte dieser Platte, wollte ich eine Chance geben. Wenn ich diese Platte zum ersten Mal gehört habe, ich wollte der 6 Punkte geben, weil sie nicht gezündet hat. Aber aus Liebe zu dieser Band, aus Liebe auch zum Genre melodischer Power Metal, wollte ich diesem Album Chancen geben. Und nach dem 3., 4. oder auch 5. Durchlauf hat dieses Album plötzlich Sinn gemacht. Als ich in die Nachrichten geschaut habe, als ich von meinem Balkon aus nach draußen blickte, mir die Menschen angeguckt habe, die Gedanken, die bohrten sich in die Hirnwände. Und dann hat Survive unheimlich viel Sinn ergeben. Artwork, die Titel der Songs, die Songs per se und diese etwas düstere Grundstimmung, all das funktioniert zusammen zu einem unheimlich nachhaltigen und geschmackvollen und hochklassigen Album. Das hätte ich im Vorfeld nie gedacht. Eine ganz, ganz große Überraschung, eine der großen Überraschungen in diesem Soundcheck, neben Talas. Und was soll ich sagen, Survive ist einfach nur, also das beste Album von Stratovarius der letzten 20 Jahre, Punkt.
Ui. Wow. Ja, wenn die sogar mich überzeugt haben, dann muss es gut sein. Punkt.
Dann freue ich mich sehr auf den 23.09., wenn die neue Scheibe rauskommt.
Und dann gibt's Grünkohl.
Auf jeden Fall alles, alles Gute. Herzlichen Glückwunsch nach Finnland. Ich freue mich mega, dass Stratovarius diesen Soundcheck gewonnen haben.
Ja, mega.
Klettern wir runter bis Platz 22. Da sind Band of Spies gelandet mit dem Album How We Play the Game, das auch am 23. September rauskommt. Die Band kommt aus Schweden. Wir sind jetzt hier mal so 35 Jahre gesprungen, 25 Jahre gesprungen. 2010 Band of Spies wurden da gegründet. Es ist das 5. Album. Und der Vorgänger By the Corner of Tomorrow kam im vergangenen Jahr raus, 2021 erst. 9 Titel haben es auf How We Play the Game geschafft und das sind knapp 40 Minuten geworden. Ihr habt beide die 5,5 gezückt und wenn ich jetzt hier so sehe, das Vorgängeralbum kam im vergangenen Jahr erst raus. Marcel, sind da nur B-Seiten drauf?
Gute Frage. Es wurde als das härteste Album der Band angekündigt, aber kaum ein Song war es auch wirklich langfristig zu überzeugen. Ich finde auch das Wortspiel mit dem Künstlernamen von Spice, also die Band von Spice, dem ehemaligen Spiritual Beggars Musiker, das wirkt irgendwie so, als wenn die anderen Bandmitglieder so schönes Beiwerk wären. Also es wird den anderen Mitgliedern nicht wirklich nicht würdig. Hier war einfach mehr drin. Das letzte Album, ich glaube, ich habe einen Punkt mehr gegeben, das hat mich jetzt auch nicht so ganz überzeugt, aber mir fehlt es auf How We Play the Game schlichtweg an Hits, die den Classic Rock mit Heavy- und Hardrock-Elementen einfach braucht. Man braucht eben diese unzerstörbaren Refrains und ja, man hat ein paar gute Riffs wie ein Demonized, Control oder Offside, hier und da ein netter Rhythmuswechsel, aber der Platte fehlt es einfach an Salz in der Suppe. Und bei einem Bandnamen wie Spice, Gewürz, da braucht man halt auch ein bisschen Würze. Und das ist es halt einfach auf diesem Album nicht. Trotz guten Artworks, das finde ich cool. Aber ich fand halt den Vorgänger bei The Corner of Tomorrow fand ich schon mittelmäßig und im direkten Vergleich noch besser als das vorliegende Album. Darum 5,5 Punkte.
Mhm. Frankie, warum bei dir?
Also Band of Spice, da kann man ja schon froh sein, dass da Spice steht mit P und man hat nicht das SCH genommen. Aber gut, lassen wir das.
Der war schlecht.
Der war ganz schlecht.
Der war ganz... Oh.
Ziel.
Ja, raus.
Wir haben sehr viele 90er-Jahre-Pop- Parallelen mit Destiny's Child, Ziel. Vielleicht kriegen wir noch eine hin. Mal gucken.
Ich glaube im Moment nicht. Also ich finde es, eigentlich ist das so richtig schön feine Biker-Musik oder für die anschließende Party auch. Und so mit ein paar Bierchen im Kopf sollte das Album eigentlich sauber durch den Gehörgang rutschen. Das mal so als Empfehlung. Aber so als hochwertiger Beitrag zur Weltkultur kommt das Album eher nicht in Frage. So dieses Gefühl von Born to be Wild, das kann Band of Spice irgendwie auf der Platte überhaupt nicht gut transportieren. Obwohl ich glaube, dass diese Band live halt eben sehr gut Dampf machen kann. Das wollte ich damit ausdrücken. Also was The Cult zum Beispiel exzellent auf Album geschafft haben, das wirkt hier so ein bisschen hölzern und auch hölzern produziert. Und zudem fehlt es den Kompositionen halt auch einfach an Wiedererkennungswert. Da muss ich Marcel zustimmen. Es ist kein Song dabei, den ich mir also in meine Lieblingssong-Playliste schrauben werde. Du hast gesagt, das ist der Ex-Spiritual Beggars-Sänger Christian Sjöstrand. Die Band dümpelt da irgendwo so ein bisschen im Vintage-Rock-Teich herum und das ist mittlerweile ja ziemlich leer gefischt. Also hin und wieder nett gemacht, aber zwischendurch doch etwas langweilig.
Autsch. Ich glaube, das ist mit das Schlimmste, was man einem Album anheften kann. Auch diese 5,5 Punkte, es ist halt nix. Ihr wart ein bisschen überzeugter von dem ersten Album auf Platz 23 von Hallucinations, das am 23. September rauskommt von der Band GERD. Und wir haben es hier mit groovigem Thrash Metal zu tun. Die Band kommt aus der Schweiz und wurde 1994 gegründet. Das ist das 12. Album. Der Vorgänger Fake kam 2014 raus, also sind auch ein paar Jährchen ins Land gegangen. Und auf Hallucinations sind 10 Tracks drauf. Was ich ganz nett finde, ganz schön finde, bei Hallucinations haben die beiden ehemaligen GERD-Gitarristen Tommy B und Bruno Spring mit einigen Gast-Solo was beigetragen. Also die darf man da auch nochmal hören, die durften da mitmachen, das finde ich echt eine schöne Geste. Und Frankie hat 6,5 Punkte vergeben, Marcel 7. Frankie, was kannst du mit groovigem Thrash-Metal anfangen? Mehr als mit Band of Spice zumindest.
Ja, wie gesagt, Band of Spice finde ich im Prinzip ja gar nicht so schlecht, zumindest nicht die Musik, die sie machen. Ich glaube, die Band kann da halt auch mehr. Zu GERD, das sind ja die ehemaligen Mitglieder auch von Poltergeist, die aus der Schweiz kamen, die jetzt auch nicht so unbedingt ganz groß durchgestartet sind. Und ich mag diesen Pantera angesiedelten Thrash Metal. Das trifft den Zeitgeist der 90er natürlich 1:1. Und der Opener Merry Go Round, der knallt vernünftig und man erwischt sich selbst dabei, wie man den bei den Ramones ausgeliehenen Hey Ho, Let's Go Refrain mitsingt. Also ein ganz guter Einstieg, wenn auch nicht so ganz originell. Also im weiteren Verlauf groovt man sich also mal mehr, mal weniger durch das Album. Ja, so ein bisschen die Crossover-Kiste wird aufgemacht. So dieses Ghost of Black Holes beginnt zwar verheißungsvoll mit so einem ganz knappen und richtig effektiven Riffing, aber dann verpufft dieser Song auch in sich selbst, weil dann irgendwo fällt das Ganze so ein bisschen wie ein Kuchen zusammen. Ja, für Fans von Propane und Co. sicherlich eine Kaufempfehlung. Und so richtig schlecht ist die Platte auch nicht, denn 6,5 Punkte. So, manchmal ist es zu einfach und an anderen Stellen wieder zu kompliziert. Also im Fußball würde man sagen, also bis zum Strafraum also ganz gut durchkombiniert und die Chancenverwertung ist dann einfach schlecht. Und dann gewinnt man halt das Spiel auch nicht.
Marcel, für dich haben sie auch nicht gewonnen, aber einen halben Punkt mehr gewonnen als bei Frankie.
Ja, 8 Jahre, wie gesagt, seit der letzten Scheibe, seit Fake. Und V.O. Pulver, der Sänger, der Kopf halt der Bande, war ja auch in den letzten Jahren eh mehr als Produzent tätig für auch Propane, lustigerweise, Burning Witches Destruction. Und jetzt ist die Band wieder da, was ich persönlich sehr cool finde, weil Fake und Never Fail, also Never Fail war meine erste Berührung mit GERD. Ich mochte beide Alben echt gerne. Mir hat dieser Hardcore-Groove-Thrash-Metal gut gefallen. Den finde ich jetzt ein bisschen zu brav. Ehrlicherweise. Also man hat immer noch diesen Heavy-Metal, der in den Hardcore abdriftet. Die Songs, die sind gut, die sind intensiv. Der Sound ist kraftvoll, was auch nicht anders bei diesem Produzenten zu erwarten war. Und die Marschroute, die ist nach wie vor nach vorne gerichtet. Aber mir fehlt halt so ein bisschen diese dicke Eier-Mentalität, die ich auf Fake und Never Fail sehr, sehr gut fand. Die ist auf Hallucinations noch zum Teil vorhanden. Was ich cool finde, das Artwork, habe ich schon mal erwähnt, dass ich das Artwork toll finde im Laufe dieser Folge. Mir fehlt es einfach bei den Songs am letzten Quäntchen, dieses i-Tüpfelchen, das fehlt halt einfach noch, dass dieser Song wirklich von vorn bis hinten begeistert. Spielspaß ist hoch, Merry-Go-Round hast du, Frankie, vorhin schon mal genannt. To the Floor gefällt mir, Fear, David's Bread. Das sind coole Songs, aber Songs, die nur für sich stehen und das Album, ja, mir gefallen hat GERD, wenn sie überwiegend in schnellen Gefilden unterwegs sind. Und Hallucinations ist gut, aber noch ausbaufähig.
Hallucinations teilt sich Platz 23 mit If the Sky Came Down. Das ist das kommende Album von Lost Society, das am 30. September veröffentlicht wird. Und Lost Society wurden 2010 in Finnland gegründet, spielen Thrash Metal. Der Vorgänger, das vierte Album No Absolution, kam 2020 raus. Somit ist jetzt If the Sky Came Down das fünfte Album der Band. Frankie hat 5,5 Punkte vergeben, Marcel hat 7 Punkte vergeben. Was ich ganz spannend finde, Tobi hat die 8,5 gezückt. Mal gucken, was er da so kommentiert hat. Ob er kommentiert hat, warum er dem Album doch 3 Punkte mehr gibt als Frankie. Ich bin gespannt. Aber Marcel, fang doch mal an. Was sagst du zu Lost Society und If the Sky Came Down?
Ich sage zu Lost Society, dass es eine der interessantesten Bands im Soundcheck ist, genauso wie die Platte. Und das für einen Soundcheck letzten. Warum ist das so? Lost Society habe ich damals kennengelernt zu Fast Loud Death, zum Debüt. Und zusammen mit Terror Hungry, das waren halt zwei Alben, die einfach nur diesen ganz rohen Thrash Metal versprühten. Also die haben in dieser Exodus, Death Angel Testament Richtung, haben sie Thrash Metal gespielt. Ganz toll, hungrig, talentiert, klasse. Aber Thrash Metal ist halt, oder der Markt ist voll von Truppen wie Lost Society. Absolutes Luxusproblem für uns, aber ein existenzielles Problem für Bands. Und dann gab's da Album Nummer 3, Braindead. Und mit Album Nummer 4, No Absolution, folgten eben zwei Alben, wo diese Riff-Attacken ein bisschen zurückgingen und wo mehr den moderneren Klängen Raum gegeben wurde. Auch auf Braindead kamen da auch so ein paar Pantera-Momente auf. Und gemischt mit dieser gehörigen modernen Prise standen die Finnen für mich immer so an einem Scheideweg. Ich finde es schade, dass sie keinen Thrash Metal mehr spielen. Aber objektiv kann ich den Weg von Lost Society sehr gut verstehen. Denn das aktuelle Material schielt, wie auch schon der Vorgänger, sehr stark in die Richtung Trivium, SLI Dying und Bullet for My Valentine. Und dazu kommt auch Nu Metal, der vor knapp 20 Jahren sein Hoch hatte. Es gibt sehr, sehr viele Linkin Park-Parallelen auf diesem Album, auf dem Album If the Sky Came Down. Allein dieser Titeltrack, ich habe mir jetzt im Zuge dieser Vorbereitung zufolge, habe ich mir das Album nochmal angehört und blieb immer wieder an diesem Titeltrack hängen. Das ist ein absoluter Ohrwurm. Das Album hat auch ein sehr geschmackvolles Cover, aber das bleibt auch aufgrund seiner Melancholie und Melodiedichte auf jeden Fall hängen. Aber warum nur 7 Punkte? Weil das Album noch sehr unausgereift wirkt. Beispielsweise We Are The Brain Dead hat man einen Song, der einerseits stark in Richtung Hardcore abdriftet, andererseits aber noch diesen ganz nu-metallischen, modernen Einschlag hat. Also die Songs, die sind einfach weder, die sind Fisch und Fleisch. Und darum tut man sich, glaube ich, ein bisschen schwer mit dieser Scheibe. Ähnlich wie bei einem Buffet beispielsweise. Wenn es einfach zu viel Auswahl gibt, dann kann man sich nicht entscheiden. Wenn man etwas vorgegeben bekommt, dann schmeckt es normalerweise auch gut und man hat viel mehr Zeit, sich darauf zu freuen. Und das fehlt mir halt so ein bisschen auf diesem Album. Das Titelstück habe ich gerade schon genannt, Awake oder Creature. Das sind ganz tolle Songs mit hohem Ohrwurmpotenzial. Aber dann gibt's halt auch Songs, die mehr in den Hardcore abdriften und die sind halt, da gebe ich eher Bands wie Propane oder so den Vorzug. Das ist halt, ich weiß es nicht, das gefällt mir einfach persönlich nicht. Aber wenn sich diese Tendenz der Band in Richtung Nu-Metal und moderne Nu-Metal weiterhin bewegt und sich die kommenden Alben so anhören wie eben Awake, Creature oder If the Sky Came Down, also das Titelstück, kann das echt nochmal so eine Kurve nach oben geben. Jetzt aktuell ist mir das 5. Album aufgrund dieser Mixtur zu konfus und zu unausgegoren, aber trotzdem 7 Punkte, mir gefällt's.
Mhm. Du bist also Typ Mittagstisch.
Ich bin Typ
zur Auswahl.
Mittagstisch und eine Auswahl davon ist Grünkohl.
Frankie, 5,5 Punkte. Du hast eben auch das eine oder andere Mal etwas skeptisch geschaut. Jetzt bin ich gespannt, was du zu sagen hast zu If the Sky Came Down von Lost Society.
Also erstmal bin ich bei Marcel, was den Titeltrack angeht. Das ist wirklich unser Grünkohl auf dem Buffet. Tatsächlich ist das der einzige Song, der mir auch gefällt. Punkt, könnte man jetzt das Ding beenden? Nein, mal ganz im Ernst.
Der ist dir 5,5 Punkte wert, wow. Muss der Knaller sein.
Also mal ganz im Ernst, wenn es sowas gibt wie einen Trostpreis für die Enttäuschung des Monats, dann ist es eben If the Sky Came Down. Also mich haben Lost Society, ähnlich wie Marcel, mit dem Debütalbum und vor allem mit Terror Hungry einfach in den Bann gerissen. Und die haben sich in mein Thrash-Metal-Herz gespielt seinerzeit. So unkompliziert, leidenschaftlich und ein wenig verrückt. In meiner Zeit als Redakteur bei iMusic, da habe ich die Videos dieser Band in fast jede Clipshow eingebaut, weil es einfach irgendwie auch diesen tollen, positiven Charakter hatte, diese Musik. So, mittlerweile hat sich der Stil geändert. Das ist für mich an sich erstmal überhaupt kein Problem. Ne? Warum sollte ein Schuster dann immer bei seinen Leisten bleiben? Das finde ich nicht gut und deswegen gehe ich eigentlich jeden Stilwechsel mit. Wenn aber eine Band versucht, sich krampfhaft neu zu erfinden, dann bleibt oftmals so ein fader Nachgeschmack. Und es ist eigentlich nichts mehr übrig, was diese Band mal so liebenswert gemacht hat. So, zu sehr versucht man sich so aktuellen Bands wie Five Finger Death Punch zum Beispiel hinterher zu jagen und sich vielleicht auch einen Trend anzubiedern. Ob das jetzt bewusst oder unbewusst ist, kann ich natürlich nicht sagen. Und das Ganze mit wenig nachhaltigen Songs, da bin ich wieder bei Marcel, das ist alles noch nicht so wirklich ausgegoren. Also ich war tatsächlich sehr, sehr enttäuscht, weil auch die Klasse der Songs doch eher im Mittelfeld sich befindet und wie gesagt, gerade nur der Titelsong als einziger wirklich herausragt und ansonsten plätschert das Album doch dezent an mir vorbei. Klar, es ist gut produziert, es ist gut gespielt, es ist gut gemacht. Natürlich sind das schon die Hälfte der zu erreichenden Punkte wert, aber mehr ist dann diesmal auch nicht drin.
Kurz dazu, wir haben bei unserer Rhapsody-Folge haben wir auch,
die noch kommt,
haben wir auch über das Thema Bandnamen gesprochen. Ich denke, wenn Lost Society sich einfach umbenannt hätten, aufgrund ihres neuen Stils, dass dieses Album etwas empfänglicher gewesen wäre. Man sieht jetzt, also generell ist es ja auch unsere, Anführungszeichen, Krankheit, dass wir so diese Hintergründe auch noch ergründen. Aus welcher Sparte die Band kommt, wie lange es sie gibt und so weiter und so fort. Und Lost Society kommen aus einem puren, reinrassigen Thrash-Metal. Und die haben sich so stark gewandelt. Und das finde ich sehr mutig, das finde ich sehr, sehr fortschrittlich. Das muss nicht jedem gefallen, das muss einfach nur der Band gefallen, weil Stillstand ist des Künstlers Tod. Mhm. Wenn sich die kompletten Musiker halt einfach in eine andere Band umgenannt hätte, zum Beispiel Society Lost, man weiß es nicht, dann, ich weiß nicht, vielleicht wäre das Album dann ein bisschen besser davongekommen. Keine Ahnung, das möglich. Könnte sein.
Also ich habe jetzt gerade den Vergleich Paradise Lost, wo wir bei Lost sind, die eine Band, die ich in den 90ern abgöttisch geliebt habe, und die haben auch irgendwann ihren Stil tatsächlich in Richtung Popmusik fast revidiert. Und da bin ich mitgegangen, weil die halt auch mega starke Songs am Start hatten zwischendurch. Und das sehe ich hier gerade im Moment noch so das Problem. Ansonsten, wie gesagt, gehe ich diesen Weg gerne mit. Und da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Liebe Lost Society, arbeitet von mir aus an den, wie du sagst gerade, der Band muss das gefallen, das ist natürlich richtig. Aber es ist ja jede Chance da, mich zu überzeugen. Also ich traue der Band das zu, die kann mehr als das, was sie mit diesem Album gezeigt hat.
Und wenn sich die Band nicht mehr mit dem Thrash Metal identifizieren kann, sehr, sehr mutig dazu zu stehen, anstatt so ein Album herauszuschicken, um eigentlich nur so den Fans zu gefallen und sich so ein bisschen anzubiedern, aber nicht wirklich hinter der Musik zu stehen.
Das ist richtig.
Genau, und das ist auch ein wichtiger Punkt. Also Bands schulden uns nichts. Wenn uns das neue Album nicht gefällt, dann ist das unser eigenes Problem und dann können wir uns entscheiden, ob wir uns eine andere Lieblingsband suchen oder es nochmal probieren oder keine Ahnung. Aber die Band schuldet einem nicht das Album, das man sich wünscht. Wenn es so ist, schön. Wenn nicht, dann eben nicht.
Und speziell, wenn man sich mal so diese Parallelen zu Trivium oder SLA Dying oder Bullet for My Valentine anschaut, dann wird es so oder so Leute geben, die dieses Album abfeiern.
Mhm. Ja.
Und wenn es dann halt keine alten Thrash-Metal-Hasen sind, dann sind es eben vielleicht ein paar jüngere, denen wir jetzt ein sehr cooles Modern-Nu-Metal-Album ans Herz legen.
Auf jeden Fall, Tobi hätte gerne die Ehre von Lost Society gerettet und er hätte auch gerne einen Shoutout verteilt an Revocation, die das Album Never Heaven hier im Soundcheck hatten und auf der 15 gelandet sind. Das Shoutout habe ich jetzt einfach mal übernommen. Gibt es von eurer Seite aus noch ein Album aus dem Soundcheck oder auch außerhalb des Soundchecks, wo ihr sagt, hey, das sollten sich die Leute anhören, das muss ich doch jetzt hier nochmal erwähnen?
Ja, klar, 30. September, Pavlov's Dogs. Tankard, das Album ist von vorn bis hinten geil geworden, es ballert ohne Ende und ist auch das beste Album von Tankard in den letzten Jahren. Und wenn eine Band so alle 2-3 Jahre, so wie damals, Alben rausgebracht hat, dann ist dieses Statement, kann man schon der Band hoch anrechnen. Das Album ist cool geworden, Albumcover cool, typisch Tankard, nur noch ein bisschen ernsthafter, ein bisschen mehr on point, ein bisschen druckvoller und Thrash Metal at its best.
Auf der 10 gelandet im Soundcheck.
Ja, finde ich auch. Tolles Album. Ich habe aber noch ein anderes Album in diesem Monat, das ich parallel zu Stratovarius mit 8,5 Punkten bewertet habe. Das sind Virtual Symmetry. Und wer mich kennt, weiß, dass ich mit Prog-Metal manchmal ganz schön auf Kriegsfuß stehe. Aber wenn es so gemacht ist wie das Referenzwerk Images and Words von Dream Theater, dann kann man mich damit begeistern. Und diese Band Virtual Symmetry haben mich mit dem Album total abgeholt, alleine mit dem 20-minütigen Opener. Und wenn ich da die Melodie als Klingelton einstelle, dann muss es mir wohl tatsächlich gefallen. Ich bin so ein bisschen überrascht, dass die Band nur auf Platz 17 gelandet ist. Aber das ist für mich ein Album, das diesen Monat klar gewonnen hat, zusammen mit Stratovarius. Und insofern wollte ich das hier nochmal so als Seitenhieb erwähnen.
Mhm.
Ein Shoutout habe ich noch, die Band I Am. Die hat ein Album rausgebracht.
Furchtbarer Bandname.
ganz, ganz grausam. Versuch die mal auf Facebook zu finden und irgendwie zu verlinken, kannst du vergessen. Aber Eternal Steel ist trotzdem richtig geiler, schleppender, tödlicher Death Metal. Erinnert mich so ein bisschen an die Herangehensweise von Bolt Thrower und Memoriam. Ich habe mal in irgendeiner Review gelesen, dass man sich wirklich vorstellen kann, wie ein Panzer über jemanden rollt. Und das ist auch bei IM so. Die haben sehr coole Tempowechsel, sehr viele Aha-Momente, ein sehr cooles Artwork, wie ich finde. Ich habe auch mit der Band ein kleines Interview geführt, was man sich durchlesen kann, und cooles Album, bekloppter Bandname, cooles Album. Grünkohl.
Als alter Bowthrower-Fan sage ich natürlich no. Nein, kommt's nicht mit, tatsächlich nicht. Aber nochmal, was ich am Anfang gesagt habe, ich habe es gerade mal ausgerechnet, von Platz 1 zu 23 beträgt die Punktedifferenz 1,75 Punkte. Also von richtig guten und richtig schlechten Alben können wir in diesem Monat nicht reden. Es ist eine Leistungsdichte, die ich so, glaube ich, seitdem ich das mache, hier in dieser Form noch nicht erlebt habe.
Ist auf jeden Fall selten. Außerhalb des Soundchecks, Electric Callboy, Techno, ist um eine Woche verschoben worden, deswegen erst der 16. September. Ich muss ja gestehen, also ich habe das Album heute noch nicht gehört, es ist der 13. September, das heißt, es ist noch nicht raus, aber mein Hype auf das Album ist auch so ziemlich weg, denn Pump It ist raus, We Got The Moves, Fuckboys, Baseman und Hurricane. Also 5 von 10 Tracks sind schon veröffentlicht. Und die anderen, vom Namen her, Arrow of Love, da bin ich gespannt drauf. Die anderen, also irgendwie catchen mich die Titel, die Songtitel nicht. Deswegen vermute ich mal, dass es nicht so gutes Songmaterial noch ist, dass da auf dem Album drauf gelandet ist, und bin aber trotzdem gespannt, werde es mir natürlich anhören. Freue mich trotzdem riesig auf dieses Album, das erste Album mit dem neuen Sänger Nico Salach. Wird trotzdem schön.
Ich habe Electric Callboy auf dem Festival gesehen, also Reload Festival in Solingen. Kann ich jedem wärmstens empfehlen. Für mich das schönste, gemütlichste und unkomplizierteste Festival, was ich seit langer Zeit besucht habe. Ganz großartig, wo auch Bands gespielt haben wie Arch Enemy, Heaven Shall Burn, Die Kassierer, Tankard und auch natürlich Electric Callboy. Und ich bin mit großen Erwartungen in dieses Electric Callboy-Konzert, ob I Got The Moves, gegangen, und die wurden erfüllt. Hätte ich nicht gedacht. Hat von vor bis hinten einfach war im wahrsten Sinne des Wortes unterhaltsam.
Du konntest ordentlich abtauben, sozusagen.
Ich konnte richtig abtauben, war ich, ja.
Ja, die haben auch auf dem Summer Breeze gespielt.
Hast du die angeguckt?
Nein, es hat geregnet.
Ach so.
Da komme ich aus der Antwort raus, aus der Nummer.
Am 16. September kam noch ein anderes Album raus, nämlich von Aries, deren Debütalbum Arcanum. Und das ist eins, wo ich mehr drauf gehypt bin, wo ich mich noch mehr drauf freue. Was machen die für Musik? Die machen Prog-Metal, sehr modern, vielleicht Progressive Metalcore, könnte man sagen. Und die Sängerin hat eine unfassbar geniale Klargesangsstimme. Also wer mich kennt, Klargesang ist mir nicht so wichtig, aber die Band höre ich tatsächlich hauptsächlich wegen des Klargesangs und wegen der schönen Riffs. Also Arcanum kommt raus. Man kann schon in ein paar Songs reinhören. Crystals zum Beispiel ist ein Anspieltipp. Ja, gebt euch das, wenn ihr damit was anfangen könnt und wenn ihr es mögt, wenn es ordentlich gentet. Dann bleibt mir nur noch, wenn ihr jetzt kein Album mehr habt, Marcel winkt.
Marcel winkt, weil Marcel hat noch Anthem. Von Flogging Molly. Kam leider nicht in unseren Soundcheck rein. Ich glaube, ist auch ein bisschen zu speziell mit dem Irish Folk Punk. Kam am 9.9. über Rise Records heraus und ist das quasi Geburtstagsalbum der Band zum 25. Zum 25. Geburtstag. 11 Hymnen, wie sie schöner und authentischer in einem irischen Pub nicht bespielt werden könnten. Nicht ausgespielt werden können. Ganz tolles Album. Es erwärmt mein Herz. Toll. Flogging Molly, von vorn bis hinten toll.
Okay, dann bleibt mir noch, euch nach eurem aktuellen Lieblingslied zu fragen. Frankie.
Ja, es ist tatsächlich ein Medley. Ja, sowas gibt's noch. Und zwar ein Medley von The Who. Die alte Band, ihr wisst schon, mit Tommy und dieser blinde Flipper-Spieler. Und dieses Madly ist die neue Single von Tenacious D. Ich bin ein riesen Tenacious D-Fan und insofern ist diese Single, dieser Song natürlich typisch, so wie man sie kennt und liebt und im Moment ganz oben auf meiner Liste.
Mhm. Marcel, bei dir?
Motley Crue mit Home Sweet Home.
Ach, schön.
Bei mir, ich habe gerade von Hype gesprochen, ich bin unfassbar gehypt auf den 14. Oktober, denn da kommt Dark Bloom raus, das neue Album von We Came As Romans. Nach 5 Jahren bringen sie wieder was raus. Und kürzlich ist die neue Single Golden veröffentlicht worden. Der Song ist echt cool, also es ist so, erinnert sehr an Rising Insane. Man könnte auch sagen, eine Mischung aus Adept und I See Stars. Also so Töne, die ich von We Came As Romans nicht gewohnt bin, aber die sehr gut zu ihnen passen. Deswegen 14. Oktober. Bald ist es soweit. Ein Monat noch. Ja, dann euch da draußen viel Spaß mit unseren Anspieltipps, mit den Alben, über die wir gesprochen haben. Ich hoffe, es war für euch was dabei.
Und bei der Fülle war auf jeden Fall was dabei.
Für jeden was dabei. Und ja, wir hören uns mit dem Soundcheck nächsten Monat zwischendurch nochmal mit der einen oder anderen Folge. Marcel hat schon ein bisschen erzählt, unsere Rhapsody-Folge, unsere ähnlich geplante, kommt bald raus.
Ja, das wird schön.
Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.